Dienstagabend, 20 Uhr und damit herzlich willkommen zu unserer Primetime-Sendung Beide Seiten live.
Und auch heute wollen wir Ihnen wieder beide Seiten zu den Themen aufzeigen, die gerade heute heiß diskutiert werden.
Ob Rauchverbot im Freien oder auch Rudi Fussi als SPÖ-Chef, es gibt genügend Gesprächsstoff, sehen Sie selbst.
Es wäre unser Ruin. Das sagen Wirte über ein Rauchverbot im Freien, über das die EU diesen Donnerstag berät. Neben Spielplätzen, Freizeitparks und Freibädern wären eben auch die Gastgärten betroffen.
Die EU will Bürgerinnen damit besser vor dem Passivrauchen schützen. Wir beleuchten beide Seiten, heute mit Journalist Josef Fotzi und Puls24-Journalistin Alina Nahler. Wer kann es besser, FPÖ oder SPÖ? Nach der Wahl muss sich jetzt eine Koalition finden, die im besten Fall die nächsten 5 Jahre zusammen regiert.
Ja, die ÖVP ist dafür wohl gesetzt, aber wen will sie an ihrer Seite haben? Rot oder Blau? SPÖ-Mitglied Werner Gruber diskutiert das mit Ex-FPÖ-Stadträtin aus Wien, Ursula Stenzel, in unserem Duell des Tages. Und schon wieder Bombendrohungen in Österreich. Wieder gehen die Drohungen per E-Mail ein. Diesmal ist unter anderem auch ein Gymnasium in Linz betroffen.
Die Einsatzkräfte können Entwarnung geben, aber was und wer steckt hinter diesen Drohungen und was war heute sonst noch so los? Alles, was Sie wissen müssen, gibt es in unserer Rubrik Der Tag.
Ja, kaum ist die Wahl geschlagen, Party vorbei oder Wunden geleckt, je nach Ergebnis, und erste Sondierungsgespräche sind vielleicht schon avisiert. Zack, löst jemand Wirbel aus in der SPÖ, wo sonst, kann man sagen.
Schon wieder, muss man sagen, wird da um den Chefsessel der Sozialdemokraten gerungen. Dieses Mal steigt der PR-Berater Rudi Fussi in den Ring und sein Ziel, ganz klar, Andreas Babler von der SPÖ-Spitze zu verdrängen.
Rudolf Rudi Fussi, PR-Berater, Unternehmer, Kabarettist und bald vielleicht SPÖ-Parteichef. Der Steirer bestätigt heute mehreren Medien gegenüber, für die SPÖ-Spitze kandidieren zu wollen. Motivation, Hintergründe und die offizielle Kandidatur will Fussi am Mittwoch im Zuge einer Pressekonferenz bekannt geben. In der Wiener Löwelstraße steht die Bundes-SPÖ einem erneuten internen Hickhack gelassen entgegen.
Die vielen politischen Stationen Fussis, die von der ÖVP über das LIF bis zum Team Stronach reichen, sind bekannt. Aktuell ist er Mitglied der SPÖ. Sich jetzt als SPÖ-Chef zu bewerben, scheint vor allem ein PR-Coup zu sein.
Der Vertraute des Ex-SPÖ-Kanzlers Christian Kern hat sich bereits nach der roten Wahlschlappe kritisch zur Performance der SPÖ unter Andreas Babler geäußert. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Neustart? Oder sollte die SPÖ gerade jetzt geeinigt in die Regierungsverhandlungen starten?
Rudi Fussi will also SPÖ-Chef werden und damit den momentanen SPÖ-Chef Andreas Babler aus seinem Amt drängen. Alina, da gleich die Frage auch an dich. Führt das dann zu einer erneuten Spaltung innerhalb der SPÖ? Das hatten wir doch jetzt die ganze Zeit schon.
Also wenn man diese Seite betrachtet, dann kann man auf jeden Fall sagen, ja, das tut es. Also dieser PR-Stunt, wenn man es so nennen will, von Rudi Fussi bringt eine extreme Unruhe in die SPÖ. Das ist aber auch dem ganzen Prozess geschuldet. Denn Andreas Babler hat ja die Statuten beim letzten Parteitag 2023 geändert. Und laut diesen neuen Statuten muss ein Herausforderer, also in diesem Fall Rudi Fussi, 10% der SPÖ-Mitglieder auf seiner Seite haben. Das sind etwa 14.000 SPÖ-Mitglieder. Und er hat dafür ein Quartal Zeit. Das heißt, wenn Rudi Fussi jetzt quasi auf Unterschriftenfang geht, dann wirbelt er da sehr viel Staub auf und natürlich bringt das Unruhe und Zwietracht in die Partei. Das ist ganz klar, wenn man von dieser Seite argumentiert.
Also der Schaden ist natürlich vermutlich groß, aber es gibt tatsächlich auch etwas, dass man was Positives aus dieser Bewerbung Rudi Fussis sehen könnte, dass die SPÖ vielleicht sogar stärkt. Da braucht man vielleicht ein bisschen Fantasie dazu, Josef Fotzi. Wie kann man das argumentieren?
Na, ich glaube, nur kurzfristig gesehen. Ich glaube, kurzfristig wird es eher die Solidarisierung mit Andreas Babler in der SPÖ stärken. Und das hat, glaube ich, einen folgenden Grund. Man hat sich auf Babler geeinigt. Man hat sich also darauf geeinigt, dass man in die Regierung geht. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner in der SPÖ, ist zwischen Gewerkschaft, SPÖ in Wien und allen anderen Gruppen, ist, wir wollen gemeinsam in die Regierung. Babler ist unser Parteivorsitzender, der ist nicht nolens volens. Und alles, was jetzt Babler schwächt, schwächt natürlich auch die SPÖ in den Regierungsverhandlungen. Also insofern ist Babler aus diesem Grund eher gestärkt, kurzfristig. Wenn es Rudi Fussi gelingt, tatsächlich diesen Prozess der Mitgliederbefragung einzuleiten, der ja zieht sich ja über mehrere Monate. Also er hat, glaube ich, ein Quartal Zeit, 3 Monate Zeit, die Unterschriften zu sammeln, diese 14.000. Dann, glaube ich, gibt es eine Phase von einem Monat, wo sich dann alle bewerben können. Da braucht man, glaube ich, nochmal 1.500 Unterschriften. Und dann gibt es noch einmal 6 Wochen bis zur tatsächlichen Mitgliederbefragung. Und wenn das selbst jetzt morgen starten würde, glaube ich, sind wir nach Weihnachten. Also und bis dahin sollte möglicherweise eine Regierung stehen, rot, pink, Neos oder blau-schwarz. Jetzt gibt es natürlich viele in der SPÖ, die sagen, Rudi Fussi gibt eigentlich damit blau-schwarz einen Turbo, weil er der ÖVP das Alibi geben könnte, damit einer SPÖ, die nicht geeinigt ist, kann man doch nicht verhandeln.
Aber kann es sein, dass noch eine kurze Nachfrage, dass Rudi Fussi gar nicht für sich selbst vorhat, den SPÖ-Parteivorsitz anzustreben, sondern wie es Nikolaus Kobal für Andreas Babler damals war, nur ein Türöffner, ist ein Schulöffel, damit wer gewichtigere einsteigt.
Das ist die berechtigte Frage, die man dem Rudi Fussi morgen stellen wird in der Pressekonferenz. Für wen macht er den Niki Kobal? Oder macht er den Niki Kobal für den Rudi Fussi? Es gibt da viele Vermutungen und ehrlich gesagt, ich will vor einer Pressekonferenz, wo sich nicht einmal der Kandidat erklärt hat, nicht über seine Optionen spekulieren. Fakt ist, er hat versucht, und war nicht der Einzige, bereits vor der Wahl am 19. September eine Gruppe zu formieren aus Bundesländer Sozialdemokraten, die den Christian Kern nach der Wahl in Stellung bringen, weil ja bereits absehbar war, dass das Wahlergebnis für Andreas Babler nicht überragend sein wird.
Auf der anderen Seite ist diese ganze Causa und Rudi Fussi möchte SPÖ-Chef werden, morgen schon wieder vorbei, aber was hätte dann diese Aktion gebracht oder wofür hätte man die dann machen sollen?
Ich kenne Rudi Fussi nicht persönlich, aber ich habe heute mit einigen Leuten gesprochen, die ihn schon kennen. Und ich habe mir sagen lassen, er ist ein sehr impulsiver Mensch. Der Standard hat heute geschrieben, er ist ein emotionsgeladener Mensch. Und es ist noch gar nicht so lange her, da hat er noch in einem Interview mit der Zeit gesagt, dass Andreas Babler, der, ich glaube, er hat es genannt, rote Retter ist. Also er ist hinter ihm gestanden, hat sogar damals gesagt, wenn Andreas Babler tatsächlich SPÖ-Parteichef wird, dann tritt er wieder in die Partei ein. Hat er auch gemacht. Letztes Jahr wiederum hat er sich dann sehr öffentlich und präsent für Doskozil eingesetzt. Also vielleicht ist Rudi Fussi einfach jemand, der schnell seine Meinung ändert oder impulsiv ist. Und vielleicht, ich weiß es nicht, aber so könnte man argumentieren, glaubt er tatsächlich an sich selbst und möchte da einfach einen neuen Wind reinbringen und denkt, dass er der Partei damit wirklich tatsächlich etwas Gutes tut. Und er hat ja auch am 29. September, also am Wahltag, auf Twitter gepostet, ein kompletter Neustart ist unabdingbar politisch und personell und hat da auf das schlechte Wahlergebnis der SPÖ angespielt. Also vielleicht möchte Rudi Fussi, wenn man so argumentieren will, einfach tatsächlich etwas ändern und glaubt daran, dass er die Chance hat, diese 14.000 Unterstützungserklärungen aus der eigenen Partei sammeln zu können und tut es eben aus Überzeugung.
Wenn man will, kann man sagen, dass das quasi schon ein bisschen der Vorgeschmack war auf das, was dann folgerichtig jetzt kommt, wenn er sagt, personell muss ich was tun. Aber wenn er es nicht schaffen sollte, hat er dann hinreichend trotzdem Andreas Babler nachhaltig beschädigt für wichtige Koalitionsverhandlungen, die er Babler führen muss, um, wie er selbst sagt, Blau-Schwarz zu verhindern.
Ich weiß nicht, ob man Andreas Babler noch sehr viel beschädigen kann, weil er das Wahlergebnis in der SPÖ an sich beschädigt. Er hat 21% erreicht. Das ist gerade das, was Pamela Rendi-Wagner erreicht hat. Und das war das schlechteste Wahlergebnis aller Zeiten in der SPÖ. Die SPÖ-Granden haben sich noch in der Wahlnacht darauf verständigt, also die SPÖ Wien und die Gewerkschaft, Babler zu halten. Er hat ja kurz spekuliert, damit in Opposition zu gehen. Das wurde eben sozusagen noch in der Wahlnacht ausgetrieben, wenn man das so sagen will. Und ja, er ist kein starker SPÖ, kein starker SPÖ-Chef. Er geht in die Verhandlungen links von ihm, eingezwängt vom Wolfgang Kratzer, dem ÖGB-Chef, rechts von ihm Doris Bures, die engste Vertraute von Siegfried Ludwig. Also sein Handlungsspielraum ist ohnehin schon eingeschränkt. In der SPÖ nennt man das Einhegen, also man versucht ihn sozusagen, ja, wenn man es böse sagt, zu entmündigen. Also viel mehr beschädigen kann man Andreas Babler nicht mehr.
Jedenfalls, Rudi Fussi ist morgen bei uns zu Gast. live 19.55 Uhr, meine Damen und Herren, können Sie sich natürlich anschauen, weil da werden einige Fragen auftauchen. Und ein paar haben wir jetzt schon besprochen. Wir wechseln das Thema. Das nächste Beide-Seiten-Thema, das polarisiert wohl ebenso wie der Zustand der SPÖ und diesmal erneut.
Denn entweder gehören Sie jetzt dem Lager der Raucher oder eben dem Lager der Nichtraucher an. Und da gibt es des Öfteren unterschiedliche Ansichten. Wir kennen das auch von unseren Kollegen und Kolleginnen. Wenn es auch darum geht, wo, wann, was geraucht werden darf.
Und genau diese Frage wird jetzt schon wieder aktuell und virulent. Die EU sagt dem Rauchen den Kampf an, das wissen wir. Berät aber am Donnerstag jetzt in Brüssel über ein mögliches Rauchverbot auch im Freien. Und das würde auch Schanigärten betreffen, was den österreichischen WirtInnen gar nicht gut bekommt.
Die Aschenbecher im Grazer Restaurant Corti könnten bald ganz der Geschichte angehören. Die EU plant nämlich ein Rauchverbot in, Zitat, schützenswerten Räumen im Freien. Ersten Informationen zufolge könnte das unter anderem Schulgelände, Parks, Freibäder und eben auch Gast- und Schanigärten betreffen. Ganz zum Unmut der GastronomInnen.
Mit diesem Schwachsinn muss eigentlich Schluss sein. Also das ist eine Bevormundung des Menschen und natürlich auch zulasten der Gastronomie. Also wir verlieren also, die Raucher sind Genussmenschen und trinken halt noch eine Flasche Wein oder auch zwei Gläser. Das fällt weg.
Die EU begründet das Vorhaben mit dem Schutz der Kinder und Jugendlichen vor dem Passivrauchen. Eine wirkungsvolle Maßnahme oder der Todesstoß für die eh schon angeschlagene Gastronomie.
Ja, das ist wirklich ein Thema, das die Wogen nochmals richtig hochgehen lässt. Wir starten mit der einen Seite, die sagt, ja, es braucht dieses Rauchverbot, auch in Gastgärten oder eben in diversen anderen Plätzen, wo sich Kinder versammeln und wo einfach viele Menschen auch zusammenkommen, die nicht rauchen.
Also Rauchen ist gesundheitsschädlich. Das wissen wir mittlerweile, das ist allgemeiner Konsens. Rauchen erhöht das Risiko für viele Krankheiten und ich würde mal sagen, jede Zigarette, die nicht geraucht wird, ist vielleicht für die Tabakindustrie nicht so besonders, aber für jeden Einzelnen und auch für unser Gesundheitssystem. Es sterben 13.000 Menschen im Jahr an den Folgen des Rauchens, das sind etwa 35 pro Tag und ich denke, man kann hier durchaus argumentieren, dass jede nicht gerauchte Zigarette einfach ein Vorteil ist. Es kommt dann auch noch dazu, dass in Österreich, das habe ich mir heute angesehen, 24% der Menschen rauchen täglich. Sind wir mal großzügig, runden wir das auf, sagen wir 30% der Menschen in Österreich rauchen täglich oder gelegentlich, dann sind das 70%, die nicht rauchen. Wie kommen die dazu, im Schanigarten zu sitzen und diesen stinkenden Rauch der Raucher und Raucherinnen einatmen zu müssen? Und es gibt ja auch in Europa Beispiele, wo das Rauchen im Freien teilweise nicht erlaubt ist. Zum Beispiel in Spanien, an Stränden, in Barcelona, in Valencia. In England wird das gerade diskutiert. Also da gibt es zum Beispiel in Manchester oder Newcastle schon eine Umsetzung. Da darf gar nicht mehr vor Pubs geraucht werden. Und siehe da, das kommt bei den Menschen gar nicht so schlecht an. 2019 haben wir uns auch nicht vorstellen können, dass drinnen nicht mehr geraucht wird. Heute wäre das, glaube ich, für viele unvorstellbar.
Jetzt haben wir die Diskussion in Österreich ja schon sehr lange gehabt, was das Rauchverbot in den Räumen betrifft. Und jetzt gibt es eben den nächsten Schritt der EU. Wie kann man denn argumentieren, dass das jetzt wirklich die Grenze ist und man sollte das Rauchen draußen doch belassen?
Ich glaube, es ist ein Thema, wo jeder auch eine persönliche Position hat, die dieser persönlich ist und nicht nur neutral. Jetzt sagen wir, ich rede über ein Thema abstrakt. Jeder ist entweder Raucher oder Nichtraucher. Ich war selber, glaube ich, fast 30 Jahre Raucher.
Und jetzt vehementer Nichtraucher?
Nein, ich bin nicht vehementer Nichtraucher. Also ich halte es aus, wenn neben mir geraucht wird. Ich bin sozusagen ein toleranter Nichtraucher, sehe ich mich so. Ich habe aufgehört 2002 auf einem Flug nach New York, weil ich damals wusste, da war schon ein strengstes Rauchverbot. Ich bin da 10 Tage, also ich kann nicht rauchen. Eigentlich jetzt probiere ich es einmal nicht zu rauchen, es hat funktioniert. Gleichzeitig, jeder, der jetzt noch raucht, ist eigentlich schwer zu überzeugen oder nicht überzeugbar. Und ich will eigentlich niemanden, der beim Kaffee im Gastgarten oder bei einem Glas Wein genussvoll eine Zigarette rauchen will, das verwehren. Ich erwarte nur von jedem, dass er auch Rücksicht nimmt auf seine Nachbarn, wenn Tische sehr nah beieinander sind, dass man sagt, okay, jetzt gehe ich doch ins Eck und rauche dort. Also ich glaube, mit reinen Verboten wird man Menschen nicht überzeugen. Man kann sie überzeugen, indem man noch mehr argumentiert, wie schädlich Rauchen ist. Aber den Menschen jeden Spaß zu verbieten.
Wäre es wirtschaftlich kritisch für die Wirte?
Wir uns das Glas Wein wegnehmen müssen.
In
einer Gesellschaft will ich eigentlich nicht leben.
Was gesund ist oder nicht, aber ist es auch tatsächlich eine wirtschaftliche Gefahr für die Wirte, für die Gastronominnen, die ja sagen, das bringt uns jetzt um?
Da bin ich eher vorsichtig, weil die wirtschaftliche Gefahr haben wir schon gehabt, als das Rauchverbot in den Lokalen war. Die wirtschaftliche Gefahr wurde beklagt, dass es dann die Trennung war zwischen Raucherteilen im Lokal und Nichtraucherteilen. Ich glaube, es ist eher eine Gefahr für eine gewisse Liberalität im Lande.
Viele sagen aber dennoch, dass eben auch Ihr Geschäft bzw. Ihr Lokal tatsächlich auch in Gefahr wäre, wenn man eben nicht mehr in den Schanigärten rauchen dürfte. Und da argumentiert jetzt wiederum die andere Seite, naja, es kann ja nicht sein, dass die Wirtschaft über die Gesundheit der Bevölkerung gestellt wird.
Ja, das ist natürlich auch ein Argument. Und wie gesagt, 2019, es erscheint uns allen sehr weit weg, aber so weit weg ist es gar nicht, durfte man in vielen Gasthäusern noch drinnen rauchen. Und damals haben die Wirtinnen auch geschrien, um Gottes Willen, was machen wir? Uns kommen keine Leute mehr. Siehe da, die Lokale sind trotzdem voll. Also ich denke, dass die Menschen sich da durchaus daran gewöhnen und dass auch die Raucher und Raucherinnen dann vielleicht für ihre Zigarette 10 Meter weitergehen und vielleicht dann auch weniger rauchen dadurch. Und das ist ja auch nichts Schlechtes.
Ich finde, dort, wo man andere gefährdet, sollte man nicht rauchen. Es gibt schon Rauchverbot vor Schulen, vor Kinderspielplätzen. Es gibt das Rauchverbot im Inneren, aber im Freien, wenn ich weit weg genug bin, schädige ich niemanden. Ich schädige mich selber und diese Entscheidung muss ich selber treffen dürfen.
Mhm. Würde ich sagen,
ausführlich diskutiert.
Absolut. Und ich bin auch ziemlich sicher, wenn bei unseren Zusehern und Zuseherinnen jetzt schon beim Thema Rauchen der Puls etwas höher geschlagen hat, dann wird er wahrscheinlich auch beim nächsten nicht hinuntergehen.
Ja, nämlich ein EuGH-Urteil, das sorgt in Österreich für Aufsehen. Das Europäische Höchstgericht das Urteil, dass Frauen aus Afghanistan ganz ohne weitere individuelle Prüfung in allen EU-Staaten Asyl zu gewähren ist.
Österreich, allen voran auch das noch von der ÖVP geführte Innenministerium, will sich nicht an diesen Rechtsspruch halten.
Seit die Taliban 2021 in Afghanistan gewaltsam die Macht an sich gerissen haben, leiden Frauen und Mädchen systematisch unter der patriarchalen Führung der radikal-islamischen Terrororganisation. Sie dürfen nur verschleiert und mit männlicher Begleitung das Haus verlassen. Sie dürfen keine weiterführenden Schulen besuchen. Zwangs- und Kinderehen stehen an der Tagesordnung. Für den Europäischen Gerichtshof ist das Grund genug, um die EU-Mitgliedstaaten in einem Urteil anzuhalten, geflüchteten Afghaninnen ohne Individualprüfung Asyl zu gewähren. ÖVP-Innenminister Gerhard Kahner will dem Urteil nicht folgen. Jeder Einzelfall solle geprüft werden. Zu groß sei das Risiko von Missbrauch des Asylsystems. Sollten sich EU-Staaten aufgrund der Wahrung der Menschenrechte an das Urteil halten? Oder führt es zu einer Aufweichung des europäischen Asylsystems?
Dieses Urteil würde Werbung machen für Schlepperbanden und für Kriminelle, sagt da die eine Seite, Herr Fotzi.
Ja, es gibt das Argument, dass man damit die Tür aufmacht. Ich glaube, es ist ein bisschen ein Sturm im Wasserglas, weil schon jetzt in Österreich alle Afghaninnen, die um Asyl angesucht haben, dieses Asyl erhalten, obwohl es eine Einzelfallprüfung gibt. Ich verstehe aber das Argument, dass man sagt, man will weiter bei der Einzelfallprüfung bleiben, weil es, glaube ich, auch um ein politisches Symbol geht. Sehr viele Menschen in Österreich haben das Gefühl, dass seit 2015 die Grenzen offen sind und es einen unkontrollierten Zugang ins Land gibt, was zwar nicht stimmt, aber das Gefühl ist da. Und wenn ich jetzt sozusagen aufmache und sage, jeder, der angibt, Name und Adresse Afghanistan, wird automatisch hier Asyl erhalten und dann besteht auch noch die Angst, dass dann auch die ganze Familie nachkommt. Da finde ich ein politisches Signal zu sagen, wir prüfen jeden Fall, wir prüfen ganz genau, ob das Asyl auch berechtigt ist, finde ich eigentlich in dem Fall richtig.
Glauben Sie, dass die Werbung dann nicht ankommt? Bei den Schleppern sozusagen, die jetzt das als Werbung verkaufen können und dann eben anwerben können.
Ehrlich gesagt, das Argument mit der Werbung und Schleppern, da würde ich gern mehr Beweise am Tisch sehen. Das ist ein gern gebrauchtes Argument, wo aber oft die, wo oft die Beweislage fehlt. Es klingt plausibel, aber mir ist es eigentlich wichtiger, dass nach innen hin, nach Österreich hin, es klar ist, Asyl ist ein Recht. Aber dieses Recht gibt es nicht pauschal, sondern das Recht gibt es individuell.
Jetzt hat Josef Fotzi das schon angesprochen. Es werden diese Verfahren ja derzeit durchgeführt und kein Verfahren wird abschlägig beurteilt, gerade bei afghanischen Frauen, die niemals nach Afghanistan zurückgeschickt werden, egal ob es eine Einzelfallprüfung gibt. Was würde das EuGH-Urteil bewirken?
Es würde erstmal bewirken, dass Frauen aus Afghanistan nicht zurückgeschickt werden. Und ich denke, dass man das durchaus so argumentieren kann und dass der EuGH da auch nicht ganz Unrecht hat. Denn vielleicht darf ich kurz ein Bild zeichnen. Wir haben das auch schon im Beitrag gehört. Aber das Leben von Frauen in Afghanistan ist nicht lustig. Dort herrscht immer noch das Taliban-Regime und diese Frauen müssen sich voll verschleiern. Es gibt immer noch das Tugendgesetz, das heißt, sie dürfen sich gar nicht öffentlich äußern. Sie sind extrem eingeschränkt, was den Zugang zur Bildung betrifft. Sie haben oft überhaupt keinen Zugang zu medizinischer Versorgung, geschweige denn dürfen sie arbeiten. Und der EuGH sagt jetzt in diesem Bescheid, dass auch Zwangsehen, die es ja immer noch gibt in Afghanistan, eigentlich auch Sklaverei gleichzusetzen sind. Und das alleine ist eigentlich schon eine Verfolgung. Das heißt, die Tatsache, dass eine Frau aus Afghanistan kommt, lässt schon daraus schließen, dass sie verfolgt wird. Und deswegen, so kann man argumentieren, muss da gar nicht jeder Einzelfall geprüft werden, denn es gilt die Genfer Flüchtlingskonvention und wir wissen, wer verfolgt wird, dem steht Asyl zu.
Auf der anderen Seite sagt man aber auch, wenn jetzt eben diese Frauen hierher kommen dürfen beziehungsweise auch bleiben dürfen, dann besteht sehr wohl auch die Gefahr, dass dann durch die Familienzusammenführungen hier auch wieder Menschen ins Land geholt werden, die den Schutz vielleicht gar nicht so dringend bräuchten.
Ich will nicht das Gefahr definieren. Es besteht die Möglichkeit, dass Menschen hier auch dann pauschal hierher kommen dürfen. Ja. Und ich glaube, der EuGH will in Österreich was verhindern, was gar nicht stattfindet. Also es findet in Österreich nicht statt, dass Afghanen abgewiesen werden, wenn der Fall geprüft ist. Also ist ein bisschen eine Golden Plate-Regelung des EuGH, die hier eingeführt werden soll, und die aber politisch nach hinten losgehen wird. Und daher glaube ich, ist die in diesem Fall die Politik Österreichs zu sagen, wir prüfen weiter jeden Einzelfall politisch nach innen hin richtig.
Vielleicht, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, um das zahlenmäßig einzuordnen. Im Jahr 2024 wurde bis August, laut Statistik Austria, wurden 73 Asylanträge von Frauen rechtskräftig abgelehnt.
Es gab also Fälle von Ablehnungen von Asylfällen.
Ich beziehe mich auf den Experten von der Asylkoordination, der das heute, glaube ich, im Mittagsjournal gesagt hat, dass es praktisch in Österreich keine Ablehnung gibt von Afghaninnen. Also ich kann mich da nur auf Experten beziehen und nicht auf eigenes Wissen.
Wir sagen auf jeden Fall vielen Dank, oder?
Dankeschön.
Zunächst einmal Alina Nahler, vielen Dank, Herr Fotzi.
Danke, Josef Fotzi, danke, Alina Nahler.
Sehr vielschichtig diskutiertes Thema, dadurch hinausbekommen.
Bleibt natürlich ein Thema, auch wenn es kein Wahlkampf ist derzeit.
Aber wir holen uns jetzt das nächste Thema ins Puls24-Studio und da geht es ums Duell des Tages.
Ja, da holen wir uns die Gäste herein. Ex-FPÖ-Politikerin Ursula Stenzel ist gleich da und SPÖ-Mitglied und Unterstützer Werner Gruber.
Bis sie Platz genommen haben, schalten wir jetzt aber noch kurz zu unserem Kollegen Werner Seeger, der heute folgende Gäste und Themen in Wild umstritten hat.
Der Gesprächsreigen der Parteichefs und der Parteichefin beim Bundespräsidenten. Dieser Gesprächsreigen ist heute Nachmittag zu Ende gegangen. Da stellt sich jetzt die Frage, wie geht's da weiter? Und diese Frage stellt sich wieder einmal in der SPÖ. Da dürfte es einen offenen Machtkampf geben zwischen PR-Berater Rudi Fussi und SPÖ-Chef Andreas Babler. Wir sprechen ebenso über den 7. Oktober, über die Gedenkfeier, die es gegeben hat, aber auch über die Protestveranstaltungen gegen Israel. Und zu guter Letzt sprechen wir über ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes, der nämlich meint, alle Afghaninnen hätten Asylrecht in der Europäischen Union. All das besprechen wir mit Profiljournalistin Eva Linsinger, mit PR- und Kommunikationsexperten Dani Kapp und dem ehemaligen Grünen-Politiker Harald Walser.
Die Meinungen bei uns im Studio bleiben kontrovers, denn ob Migrationspolitik oder Klimaschutzdebatte, die Parteiprogramme von SPÖ und FPÖ, die könnten unterschiedlicher wohl kaum sein, obwohl sich beide als Arbeiterpartei bezeichnen. Doch nicht nur das haben sie gemein, SPÖ und FPÖ verfolgen auch dasselbe Ziel, denn beide wollen in die Regierung. Beide brauchen dazu die ÖVP. Doch wer ist der geeignetere Koalitionspartner? Bei meinem Kollegen Thomas Mohr diskutiert darüber die ehemalige Journalistin und Ex-FPÖ-Politikerin Ursula Stenzel mit dem Physiker und SPÖ-Mitglied Werner Gruber, der außerdem über den innerparteilichen Putschversuch von Rudi Fussi Stellung beziehen wird. Beide Gäste sind dafür bekannt, ihre Meinungen und Positionen vehement zu vertreten. Es ist also ein spannendes Duell zu erwarten.
Ja, das ist wohl zu erwarten und deswegen begrüße ich nochmal Ursula Stenzel. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Und Werner Gruber ist bei uns. Herzlich Schönen willkommen, Abend. Herr Gruber. Fangen wir mit dem Thema an, das den Wahlkampf auch mit dominiert hat und jetzt durch ein sehr maßgebliches Urteil des Europäischen Gerichtshofs noch einmal in Österreich Wellen schlägt, nämlich Migration. Frauen aus Afghanistan sollen demnach automatisch Asyl bekommen, urteilt der EuGH. Ihre Partei, Herr Gruber, die SPÖ, begrüßt dieses Urteil, weil Frauen damit, so heißt es, den Schutz bekämen, den sie im Taliban-Regime dringend brauchen würden. Aber würden Sie nicht sagen, dass das Urteil auch ein Anreiz ist für Schlepper, zuerst Frauen nach Österreich anzuwerben und dann den Familiennachzug, alle anderen dann letztlich auch herzubekommen?
Wir müssen jetzt einmal unterscheiden. Also Schlepper von Afghanistan wird dann, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber ich wundere mich, dass es überhaupt eines EuGH-Urteils braucht, um Frauen aus Afghanistan einen besonderen Schutz zu gewähren. Diese Frauen werden dort, haben dort keine Schulausbildung, sind tatsächlich im Vergleich mit einer Sklaverei schlechter gestellt. Also es ist dringend notwendig, diese Frauen zu schützen. Was jetzt natürlich, und das haben wir, und jetzt kommen wir zu dem Thema der Schlepper, da wäre es vielleicht schon zu überlegen, dass man sagt, okay, liebe Damen, die ihr zu uns kommen wollt, wir holen euch ab. Dann habe ich nämlich nicht das Thema der Schlepper. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass wenn wir uns als Europa, und ich spreche wirklich von Europa, hergehen und sagen, so, wir, und jetzt sagen wir es einmal brutal, wir nehmen den Taliban die Frauen weg, nur dann schauen wir uns an, wie lange Afghanistan noch existiert, weil dann haben die nämlich einmal ein evolutionäres Problem, spätestens in einer Generation. Wäre ein uninteressantes Thema. Und dann können wir die Damen wieder zurück nach Afghanistan, werden sicher ein paar Österreicher, Schweden, Finnen, Spanier und Italiener auch dabei sein. Und dann lassen sie wieder Afghanistan vernünftig mit vernünftigen Menschen bevölkern.
Da hat gerade die Frau Stenzel merklich Luft geholt bei diesem Vorschlag. Die FPÖ hat logischerweise dieses EuGH-Urteil kritisiert. Das ist ja völlig klar. Das weiß man ja, dass das Parteiprogramm das so sagt. Aber grundsätzlich an Sie die Frage, Frau Stenzel, sollen Frauen aus dem Joch der Taliban befreit werden?
An sich sollten sie das, aber möglichst im Inland und nicht im Ausland. Ich glaube also nicht, dass wenn man, ich kenne Afghanistan und ich weiß, wie Frauen dort unter Anführungszeichen behandelt und gehalten werden. Ja, und ich habe viele Frauen gesehen, die Burka getragen haben, Burka tragen mussten. Es war zwar gerade so eine Interimsphase, da war es ein bisschen einfacher, aber selbst da hat man gemerkt, Frauen haben wenig Chance in Afghanistan. Wenn man aber es so allgemein formuliert, Frauen, weil sie eben diskriminiert, weil sie unterdrückt werden in Afghanistan, sollen automatisch sozusagen her, dann sage ich schon, es muss weiterhin die Einzelfallprüfung gelten und es muss nur das Geschlecht allein darf nicht herhalten für einen Asylgrund.
Die wird dabei behalten, die Einzelfallprüfung bleibt laut Innenministerium.
Bitte?
Die Einzelfallprüfung, die bleibt ja bestehen.
Ja, das ist also das Minimum, was man braucht, dass man eine Einzelfallprüfung hat. Weil ich meine, man kann natürlich sagen, dann kommen, versuchen viele Frauen, es ist ja nicht einfach, vielleicht Afghanistan zu verlassen, ja, herzukommen. Und dann sind sie nun einmal da. Der nächste Schritt ist natürlich, dass man dann die Familie nachholt, ja. Das heißt, das ist dann das sogenannte Recht auf Familienzusammenführung, das ja auch der EuGH sieht. Das heißt, wo wo können sie dann noch steuern? Ja?
Herr Gruber, möchte sage, die Frauen wirklich, holen und nicht die Familien.
Naja, also machen sie das. Ja? Dann, das wird
das nicht heißt, funktionieren. Sie sind dafür, wieso wird es nicht funktionieren?
Das wird nicht Wissen funktionieren, sie? Weil die Familienzusammenführung auch als der EuGH auch als eine Art Grundrecht sieht. Und da tut man sich schon sehr schwer. Also das heißt, ich sehe einen neuen Pull-Effekt hin nach Mitteleuropa oder in die europäischen Sozialstaaten.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie möchten vor Ort Hilfe leisten.
Wenn geht,
das,
ja.
Was heißt, wenn
ja.
geht?
Ja. Nein, das wäre aber gescheit.
Nee, verstehen Sie? Ja. Es ja? wäre gescheit, nur ja. da müssen Sie mir erklären, wie. Und das ist das große Dilemma an FPÖ-Phrasen. Ich weiß, Sie sind nicht mehr Mitglied der FPÖ, aber Sie waren durchaus Spitzenkandidatin. Es ist immer ganz leicht zu sagen, dort, ja, wir haben ein Problem. Und wenn es dann um konkrete Problemlösungen geht, ganz konkrete Problemlösungen, bleibt das die FPÖ, um genauso zu sein, die FPÖ-Politikerinnen und Politiker, schuldig. Und ich sehe dort Frauen, und da gehen wir nicht davon, ob die jetzt die Burka tragen oder nicht. Wir sehen Frauen, die nicht in die Schule gehen dürfen, die keine Rechte haben und wann und. Also das sind die geschlagen werden dürfen bis zur Steinigung. Und da muss ich schon sagen, ich muss mir jetzt die Frage stellen, wie weit ist es mir wichtig, Menschen zu, menschenwürdig zu behandeln oder einfach zu sagen, ja, mein Gott, die in Afghanistan sind arm. Versuchen wir denen doch zu helfen. Sie können keine konkreten Maßnahmen setzen. Das Taliban-Regime ist so stark, dass sie nicht einmal Hilfsorganisationen zulassen. Da kommen sie nicht einmal so ins Land ein, um denen zu helfen. Und dann einfach sagen, helfen wir denen vor Ort. Ich sehe dort Menschen, die Hilfe benötigen. Und zwar massive Hilfe. Und ich finde es traurig, dass wir einen EuGH-Bescheid benötigen, um diesen Menschen helfen zu dürfen.
Also ich würde, ich kann Ihnen folgen natürlich, ja.
Ist ja logisch.
Ich kann Ihnen folgen und ich sehe auch das Schicksal der Frauen in Afghanistan also wirklich also mit Empathie und kritisch und so weiter. Und ich würde gerne dieses System, wenn es geht, insgesamt aus den Angeln heben, aber da tun wir uns halt alle schwer. Nein, aber was wir vielleicht doch bräuchten und was darüber hinausgeht, auch ein Staat wie Österreich oder Deutschland. Wir müssen versuchen, die Migration trotz allem zu kontrollieren. Und es darf kein Staat dieses Souveränitätsrecht leichtfertig aufgeben. Ich sage nicht, dass es leichtfertig ist im Falle von Frauen und so weiter, aber hier muss es Abwägungen geben. Wir dürfen die Schleusen nicht noch mehr öffnen, sonst haben wir den Kontrollverlust und den Kontrollverzicht. Kein souveräner Staat, auch in der EU, kann sich so etwas leisten.
Das heißt, verstehen Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, ich glaube, da sind wir uns beide einig, Einhaltung der Gesetze im Bereich Migration. Sind wir uns da einig?
Ja.
Gut, dann frage ich mich, wieso Oberösterreich, Niederösterreich, Steiermark und ÖVP, FPÖ geführte Bundesländer sich nicht an die Gesetze halten im Bereich der Asylquote. Wir haben zwei Bundesländer, das ist Wien und das ist das Burgenland, das sich an die Gesetze hält. Die anderen Bundesländer halten sich nicht dran. Und Sie haben jetzt gerade vor einer Minute gesagt, halten wir uns an die Gesetze. Gut, dann wäre es doch einmal schön, wenn wir, so wie Sie zuerst gesagt haben, im eigenen Land anfangen, uns einmal an die eigenen Gesetze zu halten. Tut aber ÖVP-FPÖ-Regierungen, Niederösterreich, Salzburg, Oberösterreich, das sind jetzt einmal drei, wo auch die FPÖ sehr stark drinnen ist, die Rechtsbrecher sind. Es ist ein Rechtsbruch. Ja, es gibt eine Asylquote. Diese Asylquote haben sich die Bundesländer zu halten. Wenn sie es nicht tun, ist es ein Rechtsbruch. So einfach ist es. Im eigenen Land, Ihre eigenen Worte.
Also ich sehe das natürlich nicht so. Ich sehe hier nicht einen Rechtsbruch, sondern ich sehe hier auch die föderale Struktur Österreichs und die Möglichkeit der Länder hier auch für sich zu entscheiden. Bitte, das darf man nicht einfach in Frage stellen, sonst brauchen wir keine Bundesländer mehr, dann können wir das gleich alles zentral regeln. Nein, ich glaube, man muss das Zusatzprotokoll der Genfer Flüchtlingskonvention entweder reformieren oder aufheben. Und zwar dahingehend, dass dieses Zusatzprotokoll, nur das Zusatzprotokoll zur Genfer Flüchtlingskonvention, hat die Grenzen völlig geöffnet in eine völlig also grenzenlose Möglichkeit, überall Asyl anzusuchen, ja, und zwar kontinentüberschneidend. Das ist unser Hauptproblem. Und solange wir dieses Hauptproblem nicht in den Griff bekommen, ja, hier eine Reform einzufordern und durchzuführen, ist ein mühsamer logistischer Weg, aber der Versuch, ein Versuch wäre es zumindest
wert. Man sieht, das heißt, man sieht bei dem Thema,
muss man bitte, der souveräne Staat hat die Pflicht und die Verpflichtung, bitte, seine Souveränität zu schützen. Und das heißt auch Grenzschutz und das heißt auch Kontrolle der Migration. Tut mir leid.
Man sieht bei dem Thema, Herr Gruber, wir kommen gleich zu einem anderen Thema, weil wir schon ziemlich weit fortgeschritten sind in der Zeit, aber man sieht, bei diesem Thema gibt es jedenfalls zwischen Ihnen beiden keine Koalition, also SPÖ und FPÖ, obwohl sich vielleicht in der SPÖ etwas tut. Wie wir seit kurzem wissen, wir sind bei der Innenpolitik, hat der SPÖ-nahe Berater Rudi Fussi, der wird morgen seine Kandidatur bekannt geben, gegen SPÖ-Chef Andreas Babler, vielleicht auch nur als Türöffner gedacht für irgendein gewichtigeres SPÖ-Mitglied, vielleicht Christian Kern. Wäre das Ihrer Meinung nach die letzte Chance für die SPÖ, die Stagnation zu stoppen und endlich Stimmen zu gewinnen?
Lassen Sie es mich als Sozialdemokrat so ausdrücken. Bevor es wirklich gut wird, muss es einmal wirklich schlecht werden. Und im Moment läuft's.
Es ist jetzt also schlecht.
Es wird noch schlechter und dann kann es erst gut werden. Nein, also was ich damit ausdrücken will, ich halte und ich kenne und ich muss auch fairerweise dazu sagen, ich weiß, dass Rudi Fussi ein hochprofessioneller Marketingchef und ist. Also der kann was, der ist nett. Wir haben hier öfter schon diskutiert mit ihm und er hat eine große Klappe und er ist goschert und. Aber ich weiß, dass er etwas kann. Was ich jetzt leider, und das muss ich wirklich sagen, leider, ich würde ihm persönlich massiv davon abraten, denn wir haben jetzt schon eine sehr kritische Situation und diese Situation wird durch sein Antreten sicher nicht besser. Wenn Sie mich jetzt fragen, was man in der Partei ändern könnte, dann würde ich Ihnen sagen, ich werde das meinen Gremien gerne mitteilen. Dafür ist hier das Fernsehen nicht geeignet. Ich glaube, sich jetzt aufstellen zu lassen, das wird genau nichts ändern. Es wird leider dadurch nicht besser, obwohl ich persönlich in Rudi sehr schätze. Aber es ist der falsche Schritt zum falschen Zeitpunkt.
Und wenn der Zeitpunkt richtig wäre, wäre es dann richtig, sich aufstellen zu lassen, um einen anderen Parteichef als den jetzigen Andreas Babler in die SPÖ zu bekommen?
Vielleicht um kurz zu erklären, warum bin ich dagegen, dass sich jetzt wie auch immer aufstellen lässt. Und das ist jetzt nicht eine Nibelungentreue zu Andreas Babler, aber wir haben eines erlebt. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, zu Zeiten von Wronitzki als Bundeskanzler, wo die ÖVP jedes Jahr den Bundesparteivorsitzenden der ÖVP ausgewechselt hat und es ist dadurch nicht besser geworden. Ich glaube, dass eine Person an der Spitze alleine nur sehr wenig Chancen hat, weil es ist schon eine breite Partei. Es gibt sehr viele verschiedene Interessen. Und was wir jetzt einmal schaffen müssen, ist, dass wir uns einmal als SPÖ, als Gesamt-SPÖ bündeln. Und da ist Andi Babler vielleicht eine Person, die bei diesem Heilungsprozess helfen kann. Aber es ist nicht diese eine Person. Wir haben sehr viele Bereiche, wo man einfach sagen muss, lasst uns zusammenrücken, lasst uns die Themen intern ausdiskutieren, nicht hier im Fernsehstudio. Das ist der falsche Weg. Wir haben so viele Herausforderungen. Die letzte Regierung hat so viel nicht in Ordnung gemacht. Da sollte man schauen, dass wir darauf hinkommen. Lasst uns das intern diskutieren und nicht öffentlich. Und zum richtigen Zeitpunkt, wenn wir dann wieder die absolute Mehrheit haben, soll sich bitte jedes Mitglied aufstellen lassen, wer es besser macht.
Das ist ein frommer Wunsch, denn ein bisschen öffentlich machen wir es sehr wohl. Meine Damen und Herren, morgen ist Rudi Fussi hier im Studio zu Gast, um 19.55 Uhr übrigens in Beide Seiten live. Ja, verstehen Sie, wie also, bewerten Sie denn den Schritt?
Ich finde es witzig.
Ernst zu nehmen?
Ich finde es witzig, auch Witze sind ernst zu nehmen. Ja, also ich würde es auf jeden Fall ernst nehmen, wenn Rudi Fussi so einen Vorstoß macht, weil das natürlich für mich ein Symptom ist, einer Partei, die den Schock der Wahlniederlage eigentlich nicht verkraftet hat. Und das sind natürlich dann typische Erscheinungen, Diadochenkämpfe, Nachfolgekämpfe, die dann aufbrechen. Es brechen alte Wunden auf. Ja, nichts ist so schwer zu behandeln wie parteipolitische Wunden. Und das bricht dann alles auf. Nein, im Prinzip, wie gesagt, ich habe Rudi Fussi hier im Studio kennengelernt und als einen sehr scharfsinnigen Analytiker und so weiter. Ein gewisses Maß an Masochismus kann ich ihm nicht absprechen.
Das gehört zur SPÖ dazu.
Weil wer sich jetzt um diesen Posten reißt, hat einen gewissen Masochismus, das kann man ihm nicht absprechen. Im Prinzip zeigt es schwere Krise der SPÖ und im Wesentlichen sollte man sich überlegen, ob man Parteien, die von innen krisengeschüttelt sind, auch an die Regierung lässt. Da wäre dann also doch der Bundespräsident am Zug.
Frau Stenzel, kommen wir zu Ihrer Partei, der FPÖ. Da hat Herbert Kickl klargestellt, auch nach der Wahl schon, Regierungsbeteiligung gibt es mit ihm, nur mit ihm als Kanzler, sonst nicht. Ja. Falls die ÖVP aber bereit wäre, Juniorpartner der FPÖ zu werden, mit der Bedingung nur ohne Kickl, sollte dann nicht die FPÖ diese historische Chance nutzen, Kanzlerpartei in Österreich werden zu können, nur halt ohne Kickl, oder lieber 5 weitere Jahre in der Opposition fristen, also, und dafür hat man dann einen Clubobmann.
Ich spreche auch mit vielen Insidern und etwas ist schwer vorstellbar. Und zwar ist etwas wirklich schwer vorstellbar, dass die ÖVP, ob mit oder ohne Kickl, unter einer Kanzlerschaft der FPÖ sozusagen in eine Regierungskoalition geht. Die FPÖ will immer die erste Geige spielen und nicht die zweite. Das ist meine Haltung dazu.
Das heißt,
ich glaube der ÖVP nicht die Bereitschaft, unter der FPÖ Juniorpartner zu sein.
Auch wenn die FPÖ tatsächlich anbieten würde, wir
ja, das halte ich für völlig, das, opfern. Das hat sicherlich gar keinen Einfluss auf diese Entscheidung.
Ich möchte nur erinnern, Heider Schüssel, ÖVP Platz 3. Sie haben dann zwar den Kanzler stellen dürfen, haben aber in dieser FPÖ-ÖVP-Koalition sehr wenig zu sagen gehabt. Und da ging es der ÖVP um den reinen Machterhalt. Und sie haben zwar den Kanzler stellen dürfen, was durchaus prestigeträchtig ist, aber alle anderen Maßnahmen, wir sind damals vom Ranking Platz 5 der reichsten Länder der Welt gesunken auf Platz 12. Unter Schüssel Heider, Heider Schüssel, wie man es immer sehen möchte.
Der damals aber zur Seite getreten ist für das Passer.
Genau so ist es. Und da sieht man schon, ÖVP, und ja, ich wollte nur sagen,
erstens, Kickl ist kein Heider und zweitens, Nehammer ist kein Schüssel. Damit ist das eigentlich schon...
Das ist nicht unrecht, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber nein, ich glaube tatsächlich, es ist im Moment, die FPÖ sendet sehr starke Signale an die ÖVP. Die Frage ist, wenn es jetzt Herrn Nehammer nicht gelingt, in absehbarer Zeit eine Koalition, eine Dreierkoalition zu schmieden, sind die Tage von Herrn Nehammer gezählt und dann würde man natürlich mit Herrn Kickl, weil das Wirtschaftsprogramm zwischen der ÖVP und der FPÖ, kann man jetzt streiten, wer von wem angeschrieben hat, für mich als Sozialdemokrat kann ich nur sagen, dieses Wirtschaftsprogramm der ÖVP hat uns dorthin gebracht, wo wir heute stehen. Wenn die Bevölkerung will, dass es weiter so fortgesetzt wird, viel Spaß. Das nächste Mal hat die SPÖ dann tatsächlich mit oder ohne Rudi Fussi, mit oder ohne Andreas Babler vollkommen als Spitzenkandidat, sind wir wieder Platz 1.
Also die Menschen würden sich wünschen, die logische Konsequenz dieses Wahlergebnisses wäre natürlich eine FPÖ-Koalition unter Kanzler Schüssel mit der ÖVP.
Unter Kanzler Kickl, meinen Sie?
Unter Kanzler Kickl
mit der ÖVP, die aber Ihrer Meinung nach nicht spielen.
Aber ich sehe nicht die Bereitschaft in der ÖVP, hier den Junior-Part
spielen. Auch nicht, wenn die Person Nehammer, so wie es Herr Gruber angedeutet hat, vielleicht bei seinem Versuch, eine Dreierkoalition gegen die FPÖ zu schmieden, scheitern würde und dann zurücktreten
würde. Wer sagt, dass er damit scheitern wird? Alle Parteien haben sich leider in so unabdingbare Konditionen hinein manövriert, ja, sodass fast nichts mehr anderes übrig bleiben zu sein scheint als eine Dreierkoalition.
Mit Vizekanzler Fussi?
Rot, Pink. Naja, so geschwind werden sie nicht. So geschwind werden sie einen Herrn Babler nicht absagen.
Nein, darauf hinweisen, das Problem ist halt an der FPÖ, ich kann nicht hergehen und ein Jahr lang alle anderen Parteien, alle anderen Spitzenpolitiker beleidigen.
Aber geh herauf.
Entschuldigen Sie, Sie können jetzt
so
tatsächlich
sein. Politik ist ein hartes Geschäft.
Nein, aber deswegen muss ich nicht beleidigen.
Sind
Frau Stenzel, wir sind schon mehrmals beieinander gesessen, habe ich Sie jemals beleidigt.
Das ist nicht, wozu auch?
Eben, wozu auch? Es ist nicht notwendig. Herr Kickl hat es zum obersten Prinzip erkoren, alle anderen zu beleidigen. Bis hinauf zum Bundespräsidenten, was hat er gesagt, Mumie in der Hofburg und so weiter. Das sind Dinge, die man als Mensch nicht macht. Auch wenn ich mit der FPÖ inhaltlich nicht kann, habe ich es nicht notwendig, andere Personen zu beleidigen.
Lieber Herr Doktor,
ist nur auf zur Frage des Anstands, was an die Eltern beibringen.
Ja. Naja, Mumie, Bundespräsident, das wissen wir, was gesagt worden ist.
Es ist gesagt worden, Sie haben sich trotzdem, glaube ich, in einer sehr gut gesitteten politisch verantwortungsvollen
Art heute, entschuldigen Sie, es wurden andere Politiker bedroht von Herrn Kickl.
Ich halte von diesem Rhetorik aufwiegen gar nichts. Das ist ein Vorwand.
Ist das Beleidigen ist vollkommen egal?
Was ist vollkommen egal?
Nein, ich frage Sie jetzt noch einmal, ist es in Ordnung, dass ich meinen politischen Gegner beleidige?
Nein, er muss
ist es in Ordnung, dass ich meinen politischen Gegner bedrohe?
Als Beleidigung aufzupassen ist wehleidig und bringt auch nichts. Also ich halte das Aufwiegen der Rhetorik oder das Aufwerten von Rhetorik auch für falsch. Es bringt uns um nichts weiter. Schauen wir, dass wir eine Möglichkeit haben, eine relativ stabile Regierung zu passen. Wenn wir das nicht schaffen, haben wir in 1 bis 2 Jahren Neuwahlen. Und da wünsche ich allen viel Glück.
Aber entschuldigen Sie, Frau Stenzel, möchte, dass die anderen sich eine dickere Haut zulegen müssen, Herr Gruber.
Aber entschuldigen Sie, das Gesundheitssystem. Wurde von Hartinger klein zerstört. Was wollt ihr jetzt nur kaputt machen?
Wir kommen nicht mehr zurück in den Wahlkampf, Herr Gruber.
Ja, aber es ist ein Faktum. Wenn man nicht beleidigen darf, sagen wir jetzt über Fakten. Wir
werden natürlich die einzelnen Themen natürlich wieder an die Oberfläche spülen. Ich bedanke mich sehr herzlich für den sehr intensiven Austausch, Ursula Stenzel und Werner Gruber waren bei uns. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Schönen Abend.
Und wir kommen noch in der Sendung zu einem Thema, das nicht vorbeigeht. Man glaubt es nicht, aber was ist los mit den Bombendrohungen in Österreich? Nach den Bahnhöfen letzte Woche müssen diesmal in 3 Landeshauptstädten eine Schule, ein Einkaufszentrum sowie eine ganze Straße evakuiert werden. Wir berichten gleich in unserer Sendung nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
Willkommen zurück bei Beide Seiten live an diesem Dienstagabend und wir kommen zu unserer nächsten Rubrik, nämlich der Tag. Und dazu begrüßen wir unseren Kollegen Patrick Schwanzer im Studio.
Grüß euch, hallo, freue mich.
Hallo Patrick, oje, der Tag hat wirklich was Böses gebracht. Schon wieder, könnte man sagen, nach den Bahnhöfen letzte Woche geht's mit den Bombendrohungen weiter.
Man kann sagen, kein Tag ohne der berühmt-berüchtigten Bombendrohung momentan. Man wartet eigentlich schon nur noch jeden Tag drauf, wann kommt die nächste Meldung. Was betrifft's jetzt leider? Dieses Mal heute betrifft es Schulen, sowohl in Linz wie auch in Graz. Beginnen wir in Graz. In Graz hat sogar eine ganze Straße gesperrt werden müssen, weil da ging bei der Landespolizeidirektion mit einem Mail die Bombendrohung ein. In einem der Gebäude in dieser Straße, in der Keplerstraße, befindet sich oder soll sich eben eine Bombe befinden. Und zur Sicherheit hat man natürlich alle Gebäude dort räumen lassen, 2 Schulen auch darunter. Die Kinder waren sehr verängstigt, ein Mädchen hat sich sogar am Schulklo versteckt und eingesperrt. Da ist dann erst tatsächlich der Bombensuchtrupp in der Schule draufgekommen, dass das Mädchen dort sich versteckt hat aus lauter Panik. Man muss sich vorstellen, für die Kinder ist es natürlich nicht einfach. Man erfährt schnell die Schule verlassen, auch obwohl das die Direktoren gesagt haben, man übt das Ganze dort, ist wahrscheinlich nicht ganz einfach.
Und es war nicht nur auf Graz beschränkt.
Genau. Es hat, fangen wir mal so an, Graz war ja nicht die erste Bombendrohung, die es gegeben hat, am 30. September eben die beiden Bahnhöfe, habt ihr schon erwähnt. Und da ist jetzt natürlich die Polizei am Suchen. Woran liegt's? Wer steckt dahinter? Man hält sich noch etwas zurück, warnt auf alle Fälle vor Trittbrettfahrern, geht aber davon aus, dass es sich schon um einen und denselben Tatverdächtigen handelt. Wir können ganz kurz reinhören. Wir haben heute ein ganz aktuelles Interview mit der Polizei Graz geführt, was uns da der Polizeisprecher dazu sagt.
Bei beiden Fällen ermittelt das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung aufgrund von einer gefährlichen Drohung, Nötigung und Landzwang. Ob ein Zusammenhang vorherrscht oder nicht, natürlich liegt er nahe zwischen zwischen den Bombendrohungen, die in Graz waren, da beide auf die gleiche Art und Weise bei uns in der Landespolizeidirektion Steiermark per Mail eingelangt sind. Ob jedoch ein Zusammenhang wirklich auch vorherrscht, ist noch Sache der Ermittlungen.
aber eben nicht nur in Graz die Drohung.
Genau, es hat heute auch in Linz die Drohung gegeben, ebenfalls gegen ein Gymnasium, auch das musste evakuiert werden. Und da hat man auch gelesen, dass da tatsächlich der Rettungsdienst viele Schüler betreuen hat müssen. Teilweise waren die erst um die 11 Jahre alt, also da gab es echt massive Panik.
Weil sie so verängstigt waren
natürlich
einfach auch.
Ja, verängstigt, traumatisiert, weil man eben nicht weiß, ist jetzt was dahinter oder nicht. Die Polizei muss natürlich jede Bombendrohung wahrnehmen, die es gibt. Und auch gestern Abend, das ist vielleicht dann gar nicht so prominent, hat ein riesengroßes Kaufhaus in Salzburg geräumt werden müssen. Auch dort hat es eine Bombendrohung gegeben. Im Salzburger Europapark war das. Und auch da ist die Drohung über ein Mail eingegangen. Das heißt, es läuft alles gleich ab. Und jetzt fragt man sich,
ist es derselbe Täter?
Ist es derselbe Täter? Aber auch, warum macht das dieser Täter? Auch da versucht man drauf zu kommen. Und Psychologen sagen da nennen mehrere Möglichkeiten zu den Motiven. Zum einen einmal, dass man mit den Orten, den Bahnhöfen oder den Schulen ein Erlebnis verbindet, das nicht positiv ist und man sozusagen jetzt dagegen vorgehen möchte, also negativ behaftet. In der Schule vielleicht Probleme gehabt, am Bahnhöfen schon irgendwas vorgefallen ist. Oder aber man fühlt sich persönlich einfach nicht wohl, nicht in die Gesellschaft eingebunden, versucht so sozusagen die Öffentlichkeit auf sich zu ziehen. Und wir haben hier auch mit einem Psychologen, den Philipp Streit, gesprochen. Der sagt, Rache steckt da nicht unbedingt dahinter. Was dahinter steckt, können wir uns kurz anhören.
Um Bedeutung und Anerkennung und um eine Handlung, die sozusagen das etwas Missratene selbst gibt, so komme ich zur Bedeutung. Hintergrund wieder ungenügende, schlechte, mangelnde Beziehungserfahrungen. Also gute Beziehungen sind das beste Antidot oder Gegengift gegen solche unüberlegte, durchaus kriminellen Handlungen.
Also was lernen wir darauf? Einfach alle ein bisschen netter zueinander sein und auch andere Leute lieb haben.
Und dringend notwendig, dass man diese Drohungen endlich einmal ausschaltet, weil das echt die Republik schon in Atem hält, schon langsam. Wir kommen zu einem Thema, das gestern natürlich weltweit für Aufsehen ersorgt hat. Das war der erste Jahrestag dieses entsetzlichen Terrorangriffs der Hamas auf Israel. Wie ist denn die Lage derzeit im Nahen Osten? Es gibt ja einen Zweifrontenkrieg jetzt mittlerweile auch im Libanon.
Richtig, also momentan gab es heute Beschuss aus drei Richtungen, muss man sagen. Aus dem Gazastreifen nach Israel, aus dem Libanon, aber auch aus dem Jemen. Die Houthi-Rebellen haben hier Raketen abgefeuert. Israel konnte großteils alles abfangen. In Haifa hat es ein paar Häuser getroffen, aber es soll keine Verletzten soweit geben. Neu ist auch, dass Israel sozusagen im Südlibanon jetzt mehr Truppen hinschickt. Man möchte das ein bisschen ausweiten, möchte auch jetzt vielleicht mit der Marine in Einsatz gehen. Da warnt man auch die Leute sozusagen, dass man Küstengebiete, auch das Meer, das offene Meer, mehr meiden soll, weil das tatsächlich lebensgefährlich werden könnte für die Menschen dort. Und auch bekannt wurde, dass sozusagen ein weiterer Hisbollah-Mann getötet wurde, der Chancen auf den Vizechef gehabt hat. Und da hat jetzt auch der israelische Verteidigungschef ausrichten lassen, dass die Hisbollah so schwach wie noch nie derzeit ist. Auf der anderen Seite die Hisbollah natürlich sagt, wir stehen immer noch perfekt da und können auch gegen Israel weiterschießen.
Es scheint aber so, als wäre dieser Konflikt jetzt eben nicht nur im Nahen Osten relevant, sondern tatsächlich mittlerweile auch schon in vielen anderen europäischen Ländern.
Absolut. Wir haben es immer wieder gesehen, auch in Österreich gibt es Demonstrationen auf beiden Seiten. Gestern war ganz schlimm, da haben auch Bilder vorbereitet. In Berlin, da sind Pro-Palästina-Demos tatsächlich aus den Ufer geraten, muss man sagen. Also man sieht es hier, es wurde mit Böllern in die Menge geschossen, es sind riesige Kracher explodiert. Teilweise sind auch Reifenberge angezündet gewesen, alles auf offener Straße. Und die Polizei hat da relativ lang gebraucht, dem Herr zu werden. Man ist auch mit Glasflaschen gegen die Polizei vorgegangen. Also wilde Szenen, muss man sagen. Und hier auch in Berlin war Greta Thunberg vor Ort. Natürlich auch Pro-Palästina mit Pro-Palästina-Schall, die auch wieder Deutschland die Schuld in die Schuhe geschoben hat, dass Deutschland sozusagen diesen Krieg unterstützt.
Die sind natürlich auch schon lang disqualifiziert damit. Wir sind beim nächsten Thema. Sie sehen es hier im Insert, meine Damen und Herren. Harris besitzt Waffe. Ja, könnte man sagen, das ist okay. Aber Kamala Harris ist natürlich die demokratische Präsidentschaftskandidatin und die Demokraten setzen sich ja für schärfere Waffengesetze ein.
Genau. Ganz genau.
Passt das jetzt?
Na, bisher hat man sich auch noch relativ gut zurückgehalten bei diesem Thema. Einmal hat es Kamala Harris schon erwähnt, nämlich bei Oprah Winfrey in ihrer Talkshow und hat da auch ein bisschen amüsant anklingen lassen, wenn ein Einbrecher bei ihrem Haus ankommt, dann erschießt sie ihn auch. Und jetzt hat es gestern Abend eine Wahlsondersendung 60 Minutes auf dem US-Sender CBS gegeben und da hat der Moderator dieses Thema eben noch einmal aufgegriffen. Da ist ja tatsächlich für Demokraten ein bisschen unüblich ist, dass man da in der Öffentlichkeit so mit diesem Thema umgeht. Und der Moderator hat gesagt, Kamala Harris hat schon viele Wähler damit überrascht und sie dann noch einmal gefragt, welche Waffe genau hat sie, woher hat sie sie und seit wann hat sie sie? Und da können wir kurz reinhören in das Interview.
I have a Glock.
Ich habe eine Glock und ich habe sie schon eine bestimmte Zeit. Schauen Sie, mein Hintergrund liegt in der Strafverfolgung.
So there you go.
Haben Sie schon geschossen damit?
Yes.
Ja, klar, am Schießstand. Natürlich habe ich dort geschossen.
Yes, of course I have.
Ja, zumindest in ein österreichisches Unternehmen investiert. Würde ich sagen, oder?
Glock. Dass wir plötzlich Wahlkampfthema sehen, wie in den USA nämlich.
Das könnte sich jetzt wieder ein bisschen Brumm erhoffen nach diesem Auftritt, nach diesem Interview. Aber es ist tatsächlich so, ihr habt es schon erwähnt, die Demokraten haben sich da immer sehr zurückgehalten, da man aufgrund dieser enormen Waffengewalt, die in den USA immer dafür plädiert hat, strengere, viel schärfere Waffengesetze zu kreieren, damit man nicht mehr so einfach zu einer Waffe kommt. Und Kamala Harris hat auch gesagt, auch ihr Vize Tim Walz hat eine Waffe und hat damit natürlich auch schon am Schießstand, um damit üben zu können, geschossen. Was aber schon auch ist, das hat Kamala Harris weiterhin in dem Interview betont, sie ist vor allem für die Abnahme oder sagen wir mal für strenge Waffengesetze, für so Maschinengewehre ähnliche Waffen. Da sagt sie tatsächlich, das sind Waffen, die für den Krieg entworfen worden sind und dorthin sollen, aber nicht in den privaten Waffenschrank. Und
zumindest auch keine Aufweichung der Position.
Ja. Richtig. Und auch, dass man einfach nicht so leicht an Waffen kommt, gerade auch ganz junge Menschen. Wir sehen das ja fast monatlich, dass es irgendwo in den USA tatsächlich
einfach
Schießereien gibt.
Prüfungen, die notwendig werden.
Auch an Schulen oder
in Europa versteht das sowieso keiner, diese Debatte.
Ja, also aber ganz arg im Wahlkampf dort ein ganz krasses Thema. In jedem Wahlkampf, muss ich sagen. Also ist so dieses typisch amerikanische, man will eine Waffe daheim haben, um sich sicher zu fühlen,
also
um sich selbst verteidigen
Taktik
zu können.
Auch von Kamala Harris. Ein bisschen Taktik auch, dass man da vielleicht ein paar...
Wahrscheinlich will man hier dann auch noch den ein oder anderen Waffenbesitzer für sich gewinnen können, natürlich.
Der vielleicht
die Wahl
bei
ist ja in wenigen Tagen. Ja.
In vier Wochen. Heute in vier Wochen. Wir übertragen übrigens live, meine Damen und Herren. 26
Thomas
Stunden durchgehen.
Ganze Nacht dann im Studio zu sein.
Ja, ja. Ich nehme schon... auf Putschmittel.
Aber schau, wir haben dafür jetzt noch etwas Positives für dich mitgebracht.
Gott sei Dank.
Das wird deine Laune auch noch einmal heben. Ein ganz ein süßes,
ein
zuckerndes
Video. So liebes.
Nein,
eine Kuschelwaffe.
Eine Kuschelwaffe.
Es ist was zum Kuscheln. Und nach diesem Video habe ich mir gedacht, ich möchte jetzt einen Koala daheim haben. Neben meiner Katze einen Koala. Das vertragt sich vielleicht ganz gut.
Bei Impuls 24 Studio, oder? Wäre super.
Ja, in der Redaktion. Nein, es ist so, es gibt ein Video aus Australien, wo jetzt tatsächlich ein kleiner Koala-Bär sein Unwesen auf einem Bahnhof nahe Sydney getrieben hat. Und wir sehen da jetzt auch das Video. Er marschiert da ganz lieb. Also er kommt aus dem Busch raus, marschiert dann...
Aus dem Bus?
Aus dem Busch. Er kam nicht
das
mit dem
noch
Bus an.
So weit
er ist,
noch
er ist kein Pendler.
Er hatte keine Fahrkarte. Aber er spaziert hier eben diese eine Bahnhofseite rauf. Hier ist auch ganz süß. Da ist nämlich ein Lift und jetzt denkt er sich so, soll ich mit dem Lift zum nächsten Bahnsteig fahren oder doch gehen? Aber er ist sportlich, er ist figurbewusst. Er geht jetzt auf die andere Bahnsteigseite zu Fuß.
Mhm.
Und das Ganze hat natürlich auch einen Polizeieinsatz ausgelöst.
Oh. Emergency,
helfen. Ja, helfen Sie mir hier auch, Grenzgänger ganz nah am Bahnsteig. Aber man sieht, die Polizei wurde gerufen, die Züge wurden angehalten, langsamer zu fahren, langsamer durch den Bahnhof zu fahren, damit dem Koala nichts passiert. Er hat sich dann langsam wieder den Bahnsteig entlang Richtung Zaun gemacht. Ich kann jetzt schon sagen, Tom, es ist nichts passiert.
Es ist nichts passiert, sehr knapp am Abgrund.
Wir sind das ja bei den Nachrichten gewöhnt, dass normal immer irgendwas passiert. Immer was Schlechtes.
Die Polizei begleitet ihn noch und da sieht man jetzt, der Koala schafft es dann alleine über den Zaun und die Polizei hat im Prinzip nichts machen müssen, außer den Koala-Bären ein bisschen... schauen, dass er ja nicht auf die Schiene runterstürzt. Aber es ist tatsächlich so, vor allem da habe ich gesehen, im Südwesten Sydneys gibt es eine ziemlich große Koala-Population, die aber schon sehr bedroht ist, weil einfach die ganze Infrastruktur etc. schon
in ihrem
so
Lebensraum ist.
Überhand nimmt und in den Lebensraum der Koalas reingebaut wird und es da dann zu Zusammenstößen mit Autos kommt etc. etc. und diese Koala-Population dann doch gefährdet ist. Und zum Abschluss noch, im Bundesstaat New South Wales gibt es einen eigenen Koala-Beauftragten, der dort dafür sorgt, dass es den Koalas gut geht. Und schön. Vielleicht, wenn es da nichts mehr wird, werde ich Koala-Beauftragter in Australien.
Also die dortigen Problembären sind jedenfalls leichter zu handeln als unsere.
Bei uns. Ja. Das auf ist jeden klar. Fall. Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, was heißt, wenn es da nichts wird, das ist ja schon was geworden aus dir. Also, vielen Dank auf jeden Fall, Patrick Schwanzer, fürs Kommen.
Derige News.
Und das war es jetzt soweit einmal mit dem Themenüberblick des Tages. Damit sind wir auch tatsächlich schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen.
Also wünschen wir noch einen schönen Abend. Und hier im Programm geht's weiter mit, natürlich wild umstritten, Werner Secker hat heute Daniel Kapp, Eva Linsinger und Harald Weiser zu Gast.
Auf Wiedersehen.
Schönen Abend.